Jet zieht sich aus dem deutschen Tankstellenmarkt heraus. Warum? Der Frage gehen wir nach. Außerdem die Zahlen aus dem Juli vom Kraftfahrtbundesamt und noch vieles mehr in dieser Folge.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Jessica Reichelt ist auch in dieser Woche wieder dabei. Grüß dich, Jessica.
Hallo, Jerome, grüß dich.
Und Wolfgang Paul, ich grüße dich.
Ja, hallo, ihr Lieben.
So, da sind wir wieder. Jede Woche neu. Übrigens, wir haben es ja letztes Mal beleuchtet in unserer letzten Folge. Auch Videos kann man von uns sehen. Wer also unsere Hackfressen mal sehen möchte, einfach mal auf e-movotion auf YouTube klicken, abonnieren, Daumen hoch und Glocke und so weiter und so fort.
Und für die, die jetzt gerade schauen, winken wir doch einfach mal in die Kamera.
Ja, winke, winke. So, ja, also man kann uns dann sehen, während wir die ganze Geschichte produzieren. Im Hintergrund in der Technik der André. Dankeschön an dieser Stelle, André Reichelt, dein Mann, den du dazu verpflichtet hast. Sehr schön.
Er hat sich selber verpflichtet, so fair will ich genau sein.
So, also, und
war das nicht eine Zwangsarbeitmaßnahme?
Ich habe das irgendwie anders verstanden. Nein, war glaube ich nicht.
Nicht verraten.
So, und da möchte ich mal, weil ich es letztes Mal wieder vergessen habe, man kann sich ja auch an dieser Sendung beteiligen, indem man uns eine E-Mail schickt und entweder uns was schreibt oder uns sogar vielleicht so ein Audio zusendet. Das ist alles bei uns absolut möglich.
Schreib uns eine Mail, hab keine Angst, hau in die Tasten, zögere nicht. Es ist ganz easy, schreibe einfach an redaktion@emovotion.de.
Also haut in die Tasten oder schickt uns ein Audio. Wenn ihr euch zu irgendwas zum Thema E-Mobilität äußern möchtet, sehr, sehr gerne. Es wird alles gelesen.
Hast du es nicht mehr ertragen können, dass Michael ständig die E-Mail-Adresse
Nein,
vergisst?
Deswegen habe ich dieses Jingle gebastelt und ich weiß, er liebt dieses Jingle. Gruß übrigens an Michael, der leider auch diese Woche nicht dabei sein kann, aber nächste Woche, hat er versprochen, ist er wieder da. So.
Ja, aber der schaut sich ja jetzt, glaube ich, dann Campingmobile an, während wir
aufzeichnen.
Hier sprechen. Und ich glaube, du wolltest noch zum Thema Camping
Richtig,
was erzählen,
absolut.
Oder?
Da gab es nämlich noch die eine oder andere Frage per E-Mail. Ihr seht, wir lesen die E-Mails und zwar zwei Fragen sind aufgekommen. Und zwar erste Frage, wie war denn das mit dem Durchschnittsverbrauch, wenn du diesen Wohnwagen hinter dir her schleppst? Das ist immer ganz schwierig zu beantworten tatsächlich, weil es da wirklich auf die Geschwindigkeit ankommt. Wenn ich mit 80 fahre, ist der Verbrauch so um die 30, plus minus 2 Kilowattstunden, also zwischen 28 und 32. Wenn ich Gas gebe, und das habe ich auf der Hinfahrt gemacht, komme ich so ungefähr auf 35 bis maximal 40. Auf der Hinfahrt, wo ich Gas gegeben hat, hatte ich insgesamt einen Durchschnitt von 35 Kilowattstunden, also schon ganz ordentlich, aber ich bin da auch teilweise mit 100 km/h gebrettert. Da ist natürlich der Luftwiderstand deutlich höher als bei 80 km/h. Aber wenn ich gewusst habe, okay, der nächste Sprint wird kein Sprint, sondern wird eine lange Strecke, dann bin ich einfach langsamer gefahren und dann ist der Verbrauch entsprechend runter. Man lernt das so mit der Zeit, wie viel verbrauche ich bei welcher Geschwindigkeit, wie weit muss ich fahren, wie muss ich da planen, das lernt man dann mit der Erfahrung. Dann die zweite Frage war, du hast eins nicht erwähnt, Jerome, hieß es da, nämlich du hast, was weiß ich, Dachzelt gesagt, du hast Zelt gesagt, du hast den Campingwagen genannt. Was du nicht genannt hast, ist den ID.Buzz. Was ist denn mit dem? Klar, da gibt es inzwischen Lösungen, um damit campen zu gehen. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Deutschen auf dem letzten Campingplatz, der war mit dem VW-Bus unterwegs. Also jetzt nicht mit dem ID.Buzz, sondern mit dem, ich glaube, das war ein T5. Also ein etwas älteres Modell und habe den auch so ein bisschen beobachtet und der war mit zwei Kindern unterwegs, vermute alleinerziehend mit zwei Kindern und hat da eben mit seinen Kindern übernachtet und das hat auch super funktioniert, bis auf die letzten zwei Tage. Da war es dann nämlich plötzlich so, dass es geregnet hat. So, und wenn es regnet mit so einem Bus, finde ich es ziemlich unangenehm, weil du hast dann in diesem Bus tatsächlich nicht wirklich viel Platz. Du kannst zwar in so einem Bus dann noch kochen, das geht, aber viel mehr kannst du da nicht machen. Wenn du den ganzen Tag in diesem Bus drin hocken musst, weil es draußen schüttet, nicht so doll. Beim Wohnwagen, bei mir ist es so, da habe ich dann eben das Bett, dann habe ich da noch eine Sitzecke, dann habe ich da die Küche, dann habe ich da das Bad. Also man kann das da schon mal ein, zwei Tage aushalten, wenn es wirklich richtig heftig regnet. Das geht bei so einem Bus eher nicht. Aber das ist auch wieder Geschmacksfrage. Also kann man mich gerne eines Besseren belehren. Natürlich kann man ja auch aus dem Bus raus und irgendwelche Sachen besichtigen. Aber so, ich fand es nicht so wahnsinnig gemütlich, weil du willst ja morgens erstmal frühstücken und wenn du dann keinen Platz hast zum Frühstücken, weil du dich da irgendwie in diesen Bus zwängen musst, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schön. Also das vielleicht noch als Nachschlag, also wenn ich Gas gebe, 100 km/h, durchaus 35 bis 40 Kilowattstunden Verbrauch, wenn ich langsamer fahre, ja um die 30, muss man da schon rechnen. Mit meinem Wohnwagen, 1,6 Tonnen, vorne wie ein Pferdeanhänger geformt, also relativ stromlinienförmig. Relativ wenig Luftwiderstand. So, dann wollten wir heute auch noch, ach komm, wir haben, ja, gerne.
Ich hätte aber noch eine Frage. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich bin ja früher auch Wohnwagen gefahren. Wie sieht das denn aus mit dem Auflauf von dem Wagen? Der hat ja eine Auflaufbremse. Wie schiebt der da? Rekuperierst du dann, weil der Wagen hinterher drückt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin ja auch schon nach Italien gefahren über die Alpen. Und wenn man die Alpen runterfährt, dann möchte man ja eigentlich diese 1,6 Tonnen dazu nutzen, das zu rekuperieren. Also wenn da 1,6 Tonnen drücken hinten, dann kannst du ja die Batterie so dermaßen vollpumpen. Aber du hast es ja schon richtig gesagt, da gibt es diese blöde Auflaufbremse. Und die bremst dann halt. Das heißt, du hörst die ganze Zeit hinter dir.
Also sie macht das, was
genau
sie tun soll,
das, ne? Was sie tun soll. Was sie aber eigentlich nicht tun sollte. Also mich nervt das, weil ich bin tatsächlich schon über die Alpen gefahren und musste dann zwischendurch anhalten, weil die die Bremsen von dem Wohnwagen gequalmt haben. Also sie haben regelrecht gequalmt, die sind heiß gelaufen. Und ich weiß, kürzlich, bevor wir in Urlaub gefahren sind, musste ich die Bremse tatsächlich nochmal nachstellen lassen. Habe dann den Mechaniker gefragt, der übrigens auch ein Model Y fährt und auch ab und zu Wohnwagen zieht. Haben gesagt, kann man die Auflaufbremse nicht irgendwie so einstellen, dass sie nicht so früh, nee, machen wir nicht. Ja, also, nee, geht nicht, leider, aber ist schon richtig. Man hofft ja, dass diese 1,6 Tonnen einen schön in die Batterie reinlaufen, ist aber nicht. Tatsächlich, also ein bisschen schon, ja, also ein bisschen merkst du es schon, also es drückt schon ein bisschen, aber es ist leider meines Erachtens viel zu wenig. Von mir aus sollte der Wohnwagen nur dann bremsen, wenn ich eine Vollbremsung machen muss. Das hatte ich ein einziges Mal, da ist mir ein Reh vors Auto gelaufen, ich habe es gerade noch vermieden, den Zusammenstoß. Das war vor einem Jahr, als ich auch aus Frankreich zurückkam, nachts um 3 oder so ist mir ein Reh vor den Wagen gelaufen. Ich war nicht mehr so ganz fit in dem Moment, danach war ich sowas von fit, weil mir das Herz hochgeschlagen hat. Aber da habe ich gemerkt, dass so ein Wohnwagen auch richtig gut bremsen kann. Also der hat wirklich fantastisch dann gebremst. Das funktioniert wirklich gut. Aber ja, man kann nicht viel von dem Strom rekuperieren. Leider. Ist so. Die Meldung ist ja schon ein paar Tage alt. Jet war in der Zeit, wo ich noch tanken musste, tatsächlich in dieser Zeit so meine Lieblingstankstelle. Nicht, weil sie besonders toll oder schön war, sondern weil sie immer ein bisschen günstiger war als die anderen. Jet zieht sich zurück vom deutschen Markt und wir überlegen schon die ganze Zeit, woran das liegen könnte. Haben die vielleicht Angst, dass sie in Zukunft nicht mehr genug Benzin verkaufen könnten? Wolfgang, du hast das Thema aufgebracht. Was ist deine Meinung dazu?
Es liegt genauso ein Stück auf diesem Weg, ne? Also wir sehen, dass hier so ein Hedgefondsmanager wie Paul Singer sich da eingekauft hat. Das ist ein milliardenschwerer Hedgefondsmanager. Der hat das auch in anderen Sachen gemacht und in diese Phillips 66, das ist ja der Eigentümer der Jet und hat sich da eingekauft und dem sein Machtmittel ist immer nachgucken, wie Geschäftsprozesse laufen und dass die Tankstellen mit den sogenannten Convenience-Produkten nur 5% Umsatz machen, also inklusive tanken. Das hat ihn bewogen zu sagen, das muss man zerschlagen, man muss sie abgeben. Da sind über 815 Tankstellen in Deutschland, ich glaube Österreich nochmal 120. Und damit zerschlägt er das komplette Netz dieser Tankstellen.
Jessica, was ist deine Meinung?
Ja, also grundsätzlich, ich war gefühlt ja ewig nicht mehr an der Tankstelle. Und ich will das eigentlich auch nicht wirklich ändern. Was ich tatsächlich in letzter Zeit als Entwicklung spannend finde, ist, dass ja auch immer mehr Tankstellen mittlerweile Ladesäulen haben. Das ist mir jetzt häufiger schon aufgefallen. Gerade Aral ist ja da ziemlich weit mit vorne. In Horb war doch auch eine Tankstelle mit einer Ladesäule, wenn ich mich richtig erinnere. Oder bei Horb irgendwo da in der Nähe auf jeden Fall, also, oder? Korrigiere mich.
In Horb gibt es tatsächlich neue Aral-Puls-Ladesäulen und zwar nicht wenige. Ich glaube 4 Hochleistungssäulen an einer Tankstelle, wo ich noch nie ein Elektroauto habe laden sehen. Wobei die Tankstellen gibt es, also die Ladesäulen gibt es erst seit kurzem. Wobei ich mich schon gewundert habe, dass da insgesamt 4 ich glaube 300 kW Lader sind, also 4 mal 2 Ladepunkte, also 8 Ladepunkte sind verteilt auf die Tankstelle. Hat mich natürlich gefreut einerseits, andererseits habe ich mich gefragt, wer will denn da laden, weil auch die Stelle, wo die Tankstelle ist, ist jetzt nicht unbedingt so, dass da man gute Ladeweile hat. Also man kann zu McDonald's laufen, da ist man allerdings schon durchaus so 7, 8, 10 Minuten unterwegs. Gibt auch ein Einkaufszentrum, aber wenn du dann nachts stehst, ist da einfach nicht, bist du halt im Industriegebiet, deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, zumal es jetzt auch nicht an einer stark befahrenen Straße ist, diese Tankstelle. Aber es gibt ja auch diese Verpflichtung, die ja kommen wird, ich glaube ab 2026, dass Tankstellen, die ein Netz haben, das glaube ich größer ist als 200 Tankstellen, dass die verpflichtet sind, Ladesäulen zu bauen und aufzustellen. Insofern müssen sie ja früher oder später damit anfangen und lieber heute als morgen, denke ich. Aber was ich so gedacht habe, als ich das gehört habe, dass sich Jet zurückzieht, was mich tatsächlich wirklich überrascht hat. Aber ich glaube, wir werden jetzt eine Entwicklung sehen, so Stück für Stück, wo Tankstellen immer seltener werden tatsächlich. Gerade an Orten, die jetzt vielleicht eben nicht so viel befahren sind. Und wir aber im Gegenzug immer mehr Ladesäulen an dessen Stelle sehen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das wird die nächsten 10 Jahre passieren. Und es ist ja jetzt schon so in Norwegen zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen, wenn du zum Beispiel Richtung Nordkap fährst, wobei ich mich immer noch frage, warum die Leute immer alle zum Nordkap fahren müssen, wie die Bekloppten. Ja, also es ist ja auch keine gerade kurze Strecke. Aber irgendwie hat dieses Nordkap irgendwas, dann stellen sie sich alle ins Nordkap und dann posten sie und machen Videos und was weiß ich. Und ich denke mir, ja, du bist am Nordkap, aber es gibt da noch eine Stelle, da ist es noch ein bisschen nördlicher, ganz in der Nähe. Also sie sind noch nicht mal am nördlichsten Punkt Europas, aber glauben es, dass sie es wären. Egal, jedenfalls habe ich mir sagen lassen, dass es inzwischen auch schon schwierig ist, vor allem nachts Tankstellen zu finden, wenn man zum Nordkap fährt mit einem Benziner oder Diesel, weil es einfach keine mehr gibt oder weil die halt alle geschlossen sind. Und das Problem hat man bei E-Mobilität eben nicht. Erstens, weil es in Norwegen mittlerweile genügend Ladesäulen gibt, auch Richtung Nordkap, weil die Norweger natürlich gemerkt hat, irgendwie, die sind alle bekloppt, die wollen alle zum Nordkap. Da stellen wir mal ganz schnell Ladesäulen hin, ja, weil die sind so bekloppt und fahren da immer hin. Und ja, es gibt halt keine Zeiten, wo E-Ladesäulen geschlossen sind. Außer sie sind natürlich wieder auf so einem Gelände wie Aldi oder was weiß ich, wo dann eben nur zu den Geschäftszeiten geladen werden kann. Heute war ich wieder bei IKEA mal wieder. Natürlich war die Hälfte der Ladesäulen defekt und die andere Hälfte war besetzt natürlich. Und natürlich gibt's
das IKEA-Prinzip.
Genau, das IKEA-Prinzip. Da ja, sage ich mir auch, ja, dann lass es doch einfach gleich bleiben, beziehungsweise sie wollen es ja umstellen, dass man es bezahlen soll und dann werden sie hoffentlich ein bisschen aufrüsten. Aber auch da ist es halt einfach so, nur zu den Geschäftszeiten kann man da laden, was ich eher nicht so prickelnd finde. Aber zumal die auch die Ladesäulen draußen haben. Also man könnte durchaus die so schalten, dass man da auch nachts laden kann. Wobei sich dann natürlich wieder die Frage stellt, will ich bei IKEA im Industriegebiet nachts laden? Ja, also will ich das? Ich nicht unbedingt, selbst wenn es kostenlos ist. Apropos, ich war ja heute bei Tesla und musste da meine Batterie tauschen. Also jetzt nicht die Hochvolt-Batterie, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen teurer geworden, da hätte ich mehr zu erzählen.
Ich habe jetzt schon die Schlagzeilen vor mir gesehen. Jerome Rennell ja, muss seinen Akku tauschen.
Nein, muss ich nicht. Da wurde vor kurzem tatsächlich die Sicherung getauscht, das habe ich glaube ich schon erzählt. Da gibt es so eine Sicherung mit Sprengstoff dran und das nicht wenig. Die musste getauscht werden, weil da auch eine eigene kleine Batterie ist, die irgendwann auch mal leer ist. Nee, es war die Niedervolt-Batterie, die getauscht werden musste und das ist eine Bleibatterie und die hat immerhin 7 Jahre durchgehalten. Jetzt waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs und da ist sie natürlich gestresst worden durch den Kühlschrank zum Beispiel und da hat sich dann der Tesla gemeldet, hat gesagt, pass auf, du musst die tauschen und solange du sie nicht tauscht, kriegst du auch keine Software-Updates mehr. Damit du auch bloß nicht auf die Idee kommst, sie nicht zu tauschen, ne? Weil die Software-Updates will man ja schon. Und ich habe mir dann einen Termin gemacht und das ist ja auch inzwischen bei Tesla Ja, also alles über die App. Also du sagst in der App hier, ich will die Batterie tauschen, machst dann einen Termin. Ich habe dann auch gleich, ich hätte am nächsten Tag schon einen Termin bekommen, glaube ich. Auf jeden Fall 2 Tage danach habe ich mir den Termin gegeben. Ja, ich hätte am nächsten Tag schon einen Termin bekommen.
Jerome, holst du auch schon mal Luft?
Und bin dann also heute zu Tesla gefahren und dann ist es ja so, dass wenn du das Fahrzeug abgibst, du ja mit niemandem dort mehr sprechen musst. Ja, also Tesla scheint irgendwie die Philosophie zu haben, sprich bloß nicht mit deinem Kunden. Du stellst das Fahrzeug auf den Hof, du sagst dann in der App, ich habe das auf den Hof gestellt, das Fahrzeug. Die brauchen von dir nicht mal den Schlüssel, sondern schalten sich das halt über ihre App frei, machen dann das, was sie tun müssen. Und wenn sie fertig sind, kriegst du eine Message auf deiner App, wo es dann heißt, hier, dein Auto ist fertig, du kannst wieder vom Hof fahren. Bezahlt wird das dann über die Kreditkarte, die du in der App hinterlegt hast. Thema erledigt. Du musst mit niemandem da sprechen. Es ist schon irgendwie crazy, weil ich finde, so eine Reparatur ist ja auch immer die Möglichkeit für einen Hersteller, einfach Kundenkontakt zu haben und dem vielleicht auch mal dazu zu überreden, vielleicht ein neues Auto zu kaufen oder hast du da gesehen oder dies. Muss allerdings dazu sagen, ich habe mich also bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem einzigen Mitarbeiter, den ich da angetroffen habe, unterhalten, der mir dann erzählt hat, dass in Weilimdorf der Verkauf wieder weg ist. Also sie haben ja früher in Weilimdorf Autos verkauft, dann ist das ja weggezogen worden, in einen Ort, der mir gerade nicht einfällt, diese Riesenhalle, Holzgerlingen. Dann war das in Holzgerlingen der Verkauf und zwar nur dort und die Werkstatt war dann eben in Weilimdorf bei Stuttgart. Und dann haben sie gesagt, ach nee, komm, wir verkaufen wieder Autos in Weilimdorf. Dann haben sie Autos in Weilimdorf verkauft und dann haben sie jetzt wieder entschieden, nee, wir lassen das jetzt wieder in Weilimdorf und sind wieder zurück nach Holzgerlingen. Also es ist ein Hin und Her. Ob der Mitarbeiter davon begeistert war, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich als Kunde finde es natürlich schon doof, wenn ich erstmal raten muss, wo kann ich mir das Auto überhaupt kaufen oder wo kann ich mich beraten lassen zu dem Kauf. Weil klar, auch das kann man natürlich alles online machen bei Tesla, sich ein Auto shoppen. Aber der eine oder andere, gerade in Deutschland, ist ja dann doch so konservativ und möchte gerne das Auto streicheln, in Augenschein nehmen, möchte vielleicht eine Probefahrt machen, möchte mit einem Mitarbeiter sprechen, möchte sich beraten lassen. Ich denke, gerade bei Elektroautos gibt es einen Beratungsbedarf. Das geht in Weilimdorf nicht mehr, ging bis vor kurzem noch. Da muss er jetzt nach Holzgerlingen und das ist dann doch 30, 40 Kilometer entfernt. Also insofern ist es ein bisschen ein Hin und Her. Ja, die Batterie wurde mir getauscht, hat 210 Euro gekostet, das vielleicht noch als Fun Fact. Und ich habe auch mal angefragt wegen der Bremsen, weil die müssen bei mir irgendwann, ich habe jetzt fast 250.000 Kilometer drauf, die müssen dann irgendwann demnächst mal gemacht werden, jetzt noch nicht. Aber das wird mich dann auch nochmal 1.400 Euro kosten für alle 4 Bremsen, habe ich mir dann auch mal in Erfahrung gebracht. So, das also, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich denke, das ist heute okay. Jet zieht sich zurück, vielleicht nur der erste, mal sehen, wer sich da noch zurückziehen wird. Und vor allem glaube ich aber, dass die Tankstellen einfach umrüsten werden, Stück für Stück und immer mehr Ladesäulen da anbieten. Und dann aber auch merken werden, oh, die Kunden bleiben ja länger da. Was machen wir denn mit den Kunden? Was könnten wir denen denn anbieten, dass sie noch mehr Geld da lassen? Sei es durch Shops, die es ja schon gibt zum großen Teil, sei es durch andere Angebote. Ja, aber
vielleicht werden dann die Backwaren genießbarer.
Vielleicht. Vielleicht. Und vielleicht nicht ganz so hochpreisig. Also die Tankstellenpreise sind ja zum Teil also wirklich schwierig. Wer wird der Nächste sein, der sich aus dem Markt zurückzieht nach Jet?
Also Total hat sich ja mit über 1200 Tankstellen schon zurückgezogen. Okay. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und was hier immer wieder durchscheint, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also es wird eigentlich, muss man da keine großen Interpretationen dieser Sache machen. Es scheint immer wieder durch, dass genau das passiert. Die Tankstellen gehen zurück. Man erwartet den Anlauf der Elektromobilität. Man wird Säulen aufstellen, weil diese Flächen der Tankstellen, ist ja klar, jetzt hat man dieses Vertriebsnetz, das wird man nutzen und diese Shops, genau das, was du sagtest, Jessica, die werden wahrscheinlich, das Dudenhöfer hat auch sein Senf schon gerade wieder abgegeben, dass sie ein bisschen modifiziert werden zu einer Art Mini-Supermarkt mit noch längeren Öffnungszeiten, wahrscheinlich rund um die Uhr. Die Leute können immer dahin, die können zu jeder Zeit dahin. Wenn jemand wie du Schicht machst, oder ich habe es ja früher auch gemacht, dann war das bestimmt eine sehr angenehme Geschichte, wäre das gewesen. Ich kann zwischendurch da tanken an oder noch was holen, noch was essen, was trinken, keine Ahnung. Jeder hat seine Befindlichkeit. Die sogenannten Convenience Shop werden meines Erachtens da aufblühen. Die werden natürlich nutzen, dass das Angebot auch weiter forciert wird. Also das wird genau in die Richtung gehen. Ladesäulen, versus Tankstellen. Und irgendwann dann kommt genau der Effekt, den wir alle immer belächelt haben. Vorher hat man sich über uns lustig gemacht, wenig Ladesäulen und nur Tanksäulen. Und wenn dann irgendwann sich dieser Fakt umdreht und die Leute fahren zur Tankstelle und gucken, oh, da steht ja nur noch eine Säule da und alle stehen mit Elektroautos da.
Und dann müssen die auch noch länger als 5 Minuten warten. Pass auf.
Das müssen sie ja heute schon zum Teil. Also insofern, die werden dann alle mit 20 Benzinkanistern da auftauchen, weil die nächste Tankstelle ist dann 150 Kilometer entfernt. Und ja.
Ja, das genau. I'm schöne walking, neue Welt. Noch diese Werbung, wo der immer mit dem Benzinkanister da lief in dieser Werbung.
Ja, ja, richtig. Walking. Gut, da muss man allerdings sagen, das geht mit der Batterie dann eher schwierig. Ne? Also da gibt es dann keinen Ersatzkanister in dem Sinne. Aber ja, das wäre eine schöne neue Welt. Ich denke mal, so in 10, 15 Jahren werden wir tatsächlich an dem Punkt sein, den wir jetzt gerade beschrieben haben. Wir können ja in 10, 15 Jahren nochmal reinhören in diese Folge und gucken, ob das, was wir heute gesagt haben, dann eingetreten ist.
Ich denke nicht. Ich denke oft, wie du sagst, dass diese Zeit, diese Zeitspannen werden immer so auf 5, auf 10, auf 15 Jahre gesetzt. Aber wenn du jetzt siehst, wie schnell sich in den letzten Jahren, du bist ja einer wirklich der Early Adopter von den Ganzen, die sehr früh eingestiegen, ich bin ja erst 2018 ins elektrische Fahren eingestiegen und da fand ich schon früh, weil ich sehe ja immer noch hier Freunde von mir, die das nicht machen und ein Freund zieht jetzt gerade nach mit dem Tesla. Da bin ich immer ganz froh. Und ich glaube, das Bild dreht sich früher, weil irgendwann, ich glaube auch ein CEO hat das mal gesagt von den Automobilherstellern, läuft die Kurve nicht linear, sie läuft exponentiell ab, ne? Exponentiell. So, und wenn wir den Punkt erreicht haben, dass das nach oben schießt, dann wird das keine 2, keine 5 Jahre dauern. Also es wird eine kurze Zeit sein. Ne?
Auf ich jeden glaube, Fall sitzen wir dann alle Jahren. Hier, sind ein paar Tage älter und hören uns die alte Folge an und sprechen darüber. Also Jerome, stell's doch bitte einfach schon mal in unseren Aufzeichnungskalender
Mach ich.
Ein.
In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich festgestellt, dass wir eins vergessen haben, nämlich die Zulassungszahlen vom Kraftfahrtbundesamt vom Juli. Ich weiß, wir sind inzwischen im September, ist ein bisschen her. Nächstes Mal gibt es dann die Augustzahlen, aber sie sind interessant, deswegen will ich sie nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Also, wir sprechen über den Juli 2024. Es werden inzwischen mehr Diesel wieder verkauft als Elektroautos. Das ist traurige Wahrheit. Die Elektromobilität macht sich im Moment tut sich schwer, muss man einfach sagen. Die Gründe haben wir ja schon oft besprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal. Aber es ist ganz interessant, dass das meistverkaufte Auto nach wie vor in Deutschland das Tesla Model Y ist. Das hat sich immerhin 1.926 Mal verkauft. Marktanteil unter den elektrischen Autos immerhin 6%. Unmittelbar vor, muss ich gucken, dem Skoda Enyaq. Der ist für mich die große Überraschung nach wie vor. Also das wundert mich wirklich, dass der so gut verkauft wird, weil er ja, nicht weil es ein schlechtes Auto ist, es ist ein gutes Auto und auch die Form des Autos gefällt mir gut. Das ist endlich mal so ein Kombi. Das, was wir ja schon lange darauf gewartet haben, aber was mich ein bisschen wundert, er ist ja preislich ungefähr da, wo das Tesla Model Y ist. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Tesla Model Y und einem Skoda Enyaq, dann würde die Wahl bei mir immer auf das Model Y fallen, weil es einfach das bessere Auto ist, meiner Meinung nach. Aber das sehen offensichtlich viele, viele anders. Immerhin 1718 Leute im Juli haben gesagt, ich kaufe mir den Skoda Enyaq. Auch 6% am Marktanteil. Gefolgt vom Cupra Born. Okay. Und dem MG4. Zum MG sage ich gleich noch was. Der MG4 hat immer einen Marktanteil von immer noch 5% Einheiten verkauft, 1423. Dann kommt der Fiat 500e. Auch das wundert mich, dass er so weit vorne ist, weil es zwar ein gutes Auto ist, ein schickes Auto, ein knuffiges Auto, aber auch ein verdammt teures Auto für das, was man da kriegt. Deswegen wundert es mich schon. Aber ich glaube, da sind viele Frauen, die sagen, ich finde das Auto einfach schön und deswegen ist mir egal, dass er so viel kostet. Ich kaufe mir trotzdem.
Naja, und es ist jetzt der erste richtige Kleinwagen auf der Liste.
Absolut. Dann kommt der BMW iX1, dann VW ID4 und 5. Nur 4% insgesamt mit 1287 Einheiten. Das ist wenig, finde ich, für so einen VW-Konzern. Dann kommt Audi Q4 e-tron, dann Hyundai Ioniq 5, dann der Volvo X30, VW ID7. VW ID7 kann ich mir vorstellen, wird noch nach oben schießen oder nach oben gehen, weil die Kritiken, die ich bisher über dieses Fahrzeug gehört habe, alle, wirklich alle durchwegs sehr positiv sind. Es muss ein wirklich gutes Auto sein. Ich habe auch das ein oder andere Video schon dazu gesehen. Und muss sagen, das scheint ein wirklich gutes Auto zu sein. Dann kommt der BMW i5, der VW ID3, gerade mal 3%, nicht mal 1000 verkaufte Autos. Das ist enttäuschend. 900 und ein paar zerquetschte, 936. Dann der Mini. Gestern habe ich einen gesehen, junge Frau, die den gefahren hat. Ich habe mich aber nicht getraut, sie anzusprechen. Bin da etwas schüchtern. Ja, auch ein Auto, ein Kleinwagen. Ja, aber wie ich finde, auch überteuert für das, was er leistet. Dementsprechend auch nur 3% Marktanteil. Dann der BMW i4, Mercedes EQA, gerade mal 2%, 748 Einheiten. Mercedes EQE dahinter mit fast der gleichen Anzahl. Dann der Kia Niro EV, dann der BMW X3 und dann der Mercedes EQB mit gerade mal 583 Einheiten. Also Mercedes überrascht mich da ein bisschen negativ. Die verkaufen offensichtlich E-Autos, ja, unter ganz, ganz, ganz ferner liefen. Ja, dann gibt es auch noch eine Untersuchung, die ich ganz interessant fand, die ich auch noch mal kurz nehmen möchte, nämlich wie zufrieden sind die Leute mit ihren E-Autos? Also wer würde sein Fahrzeug empfehlen? Du fährst ja einen Nissan, Jessica. Würdest du den weiterempfehlen?
Also ich sag ja immer wieder, ich liebe mein Auto. Ich liebe mein Auto wirklich. Ich liebe den Leaf so, wie er ist und ich fahre ihn gerne. Aber ich kann ihn Stand heute wirklich gut, nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Es geht einfach nicht, weil es ist nun mal das Thema mit der fehlenden Akkukühlung. Es ist das Thema mit CHAdeMO. Und ich kann es eigentlich wirklich guten Gewissens nicht mehr empfehlen, auch wenn ich ihn gerne fahre und auch wenn ich dieses Auto nicht abgeben möchte. Ja, aber wenn mich jetzt einer fragt, soll ich einen Leaf kaufen, dann würde ich sagen, nein, tu es nicht. Es gibt Besseres.
Okay, verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte das Auto ja auch damals mit Jana Höfner getestet und da sind wir genau an dieses Problem gekommen mit dem Laden auf Langstrecke. Das wurde dann immer und immer langsamer. Und du bist nicht die Einzige, die so denkt. Tatsächlich, Nissan ist tatsächlich ganz, ganz weit hinten, was die Zufriedenheit betrifft. Also nur 20% würden das Auto weiterempfehlen, also Nissan. Und 49% würden das eben nicht tun. Und du wärst ja dann auch bei diesen 49 führend.
Ich wäre auch bei den 49, ja, ganz klar, obwohl ich das Auto liebe.
Führend wäre tatsächlich oder ist tatsächlich Tesla. Wobei auch da finde ich es überraschend. Also Tesla ist mit 71% der Nutzer würden das weiterempfehlen. Da ist der Wert doch niedriger, als ich es vermutet hätte. Ich hätte da einen höheren Wert vermutet. Aber es ist trotz alledem, es ist der höchste Wert unter allen Autoherstellern. 5% würden es nicht weiterempfehlen. Vor Porsche mit 64%, vor BMW mit 62%, vor Hyundai mit 56%, vor Kia mit 52%, Polestar immerhin noch 51%, also rund die Hälfte würde das noch empfehlen, 14% nicht, Volvo 47%, ist ja inzwischen chinesischer Konzern, Genesis 45%, Mercedes 44%. Da hätte ich auch gedacht, dass es mehr sein könnten.
Das bei den Zulassungszahlen.
Ja, ja, die sind relativ schlecht, aber es sind ja keine schlechten Autos. Also was die Qualität der Karosserie, der Inneneinrichtung betrifft, das ist ja alles gute Qualität. Das ist ja ein Mercedes. Aber ich denke, die sind einfach mit der Software nicht so wahnsinnig zufrieden. Und ich denke auch mit der Reichweite oder der Ladegeschwindigkeit. Müsste mal mit jemandem sprechen, der einen fährt. Ich fahre leider keinen, habe auch noch keinen gefahren. So, dann kommt...
Aber an der Stelle können wir ja nochmal aufrufen, unsere... Hörer und Zuschauer, die können uns ja mal eine Mail schreiben.
Schickt uns eine Mail. Habe ich das Jingle schon gespielt? Ich glaube, ja. Aber
du hast das Jingle ganz am Anfang gespielt. Ich kann aber auch die E-Mail-Adresse nochmal.
Ich habe aber noch ein zweites Jingle. Ich habe noch ein zweites Jingle.
Oh, dann zeig das zweite Jingle. Das möchte
mit Gruß an Michael Scharnberg. Oh, Moment, das war, Moment, so geht der nicht. Nee, wir müssen auf das Jingle verzichten, das gibt's dann nächstes Mal, weil er spult sich nicht zurück, da muss ich erst was einstellen. Wenn ich das gemacht habe, sitzen wir morgen noch da.
Dann muss mich in den
Aber was
Schlaf
interessant ist, dann, was interessant, also jetzt erstmal nochmal die E-Mail-Adresse, redaktion@.
Genau, also dann bin ich jetzt noch mal dran, wenn das Jingle nicht will. Die E-Mail-Adresse für die, die uns schreiben möchten und vielleicht was zu ihrem Mercedes erzählen möchten oder auch eine Sprachnachricht schicken möchten, redaktion@i-movotion.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
So, und was jetzt ganz bitter ist, für die Leute zumindest, die Mercedes-Fans sind, Mercedes ist knapp vor, was die Zufriedenheit bei E-Mobilität betrifft, knapp vor Fiat. Fiat direkt dahinter mit 42%, Mercedes wie gesagt 44%, dann Skoda, dann Ford, dann BYD, dann VW erst mit 36% wieder Empfehlung, Cupra, dann kommt Smart mit 30%, auch inzwischen chinesisch, Mini kommt dann mit 27% weiter Empfehlung. Mini sagen 44%, würde ich nicht weiterempfehlen. Also es scheinen die Leute sehr unzufrieden zu sein mit dem Mini. Was ich vermute, ist, dass die Reichweite das Problem ist. Die ist nämlich sehr gering beim Mini. Dann kommt Renault. Wundert mich ein bisschen, weil ja doch Renault einer der Vorreiter war, was die E-Mobilität betrifft. Aber da haben sie sich offensichtlich abhängen lassen inzwischen. Schade. Audi kommt aber danach. Die Leute sind unzufriedener mit Audi als mit Renault. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Renault sagen 24%, empfehle ich nicht weiter. Bei Audi sind es 37%. Das ist schon ziemlich viel. Bei Nissan haben wir schon drüber gesprochen. 49% sagen, Dacia kommt direkt dahinter. Dann kommt MG. Wundert mich, weil MG sich ja auch sehr gut verkauft. Trotzdem sind die Leute mit dem Auto nicht zufrieden. 17% sagen, ich würde es weiterempfehlen. 35% sagen, ich würde es nicht weiterempfehlen. Dann kommt Opel mit plus 10%, aber minus 54%. Citroën plus 4%, aber minus 59%. Und ganz hinten, aber richtig weit hinten, ist Peugeot. 3% würden sagen, ja, super Auto. Aber 62% würden sagen, bloß nicht. Das stimmt mich ein bisschen traurig, weil erstens mal ist Peugeot eine französische Marke. Ich bin nun mal Franzose. Und zweitens, das erste Auto, was ich mir gekauft habe, war tatsächlich ein Peugeot 205. Ich habe dieses Fahrzeug geliebt. Ich fand den toll. Aber man muss auch sagen, Peugeot ist, was Reparaturen und sowas betrifft, ziemlich, ziemlich teuer. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Highlight dieser Sendung.
Hey! Es ist endlich soweit! Die Emo-Wurschen Veranstaltungstipps! Du hast keine Ahnung wohin? Dann stelle jetzt die Lauscher auf! Die sensationellen Veranstaltungstipps von Wolfgang Paul!
So, und da es sehr, sehr viele Veranstaltungstipps gibt diese Woche, macht es nicht nur der Wolfgang alleine, sondern wir unterstützen ihn dabei. Aber erstmal fängt der Wolfgang mit seiner Veranstaltung erstmal an.
Ja, eine, die muss man erwähnen. Ich muss aber jetzt nicht so schreien.
Mach's ganz ruhig.
Dann bin ich heiser. Also wir haben hier eine Elektromobilität auf der Automechanika in Frankfurt, die läuft vom 10. bis 14. September. Sehr interessant ist, weil die weisen das hier aus, dass auch BYD, Geely, Avata und Kate, Hongqi und wie die Marken alle heißen, die kann man sich dann auch direkt vor Ort dann angucken. Und wir haben ja eben diskutiert über den E-Cannonball. Den wollten wir überhaupt nicht mal außer Acht lassen, sondern den nehmen wir jetzt mal im Fokus hervor. Der 7. E-Cannonball, also ist schon Wahnsinn. Man muss ja nicht nur sagen, dass Ove ein Initiator ist, sondern auch alle, die da beteiligt sind, leisten da eine hervorragende Arbeit. Und das findet am 14.09. bis 15.09. statt und startet in Dresden.
Genau, und herzliche Grüße an Ove. Ich weiß, er hört uns zu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe zu spät dran gedacht, sonst hätten wir ihn einfach schnell in die Sendung eingeladen. Aber natürlich, die Leute, die da mitfahren, die stehen alle schon fest. Insofern, ja, braucht man da gar nicht mehr allzu viel zu besprechen. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist das Publikum und die sollten alle nach Dresden kommen. Ich war zwar selber leider bisher noch nicht dabei, aber ich weiß von Leuten, die dabei waren, das ist immer tolle Stimmung, das macht Spaß, da dabei zu sein. Also geht einfach mal dort vorbei in Dresden. Es gibt eine Webseite dazu, einfach mal in Google eingeben, E-Cannonball, dann findet ihr alle Informationen. Natürlich verlinken wir das auch hier in den Shownotes. Und dann, Jessica, gibt es ja noch eine Veranstaltung von deiner Seite, von deinem Verein, nämlich den Electrified Women. Da gibt es auch eine Veranstaltung demnächst.
Ja, richtig.
Aber wo ist der Jingle jetzt für, für die Jessica?
Ich habe keinen Jingle für die Jessica. Nein,
ich brauche keinen, ich brauche keinen. Alles gut, ich bin ganz bescheiden. Genau, also wir haben ja, das war glaube ich eine unserer ersten Folgen, Jerome, da haben wir schon mal über die Bertha-Benz-Tour gesprochen und du hast übrigens versprochen, dass du zum Jubeln kommst. Jetzt kannst du aus den gleichen Gründen wie ich tatsächlich dieses Jahr nicht dabei sein. Denn das Ganze findet statt am 27. bis 29.09., wobei die Fahrt selber am 28.09. stattfindet. Also wer jubeln möchte, Mannheim, Pforzheim und die Bertha-Benz-Memorial-Route dazwischen, stellt euch an den Rand und jubelt, wenn ihr elektromobile Frauen seht. Genau, ich kann aus Gründen nicht dabei sein, der Jerome leider auch nicht, weil ich ihn mit eingespannt habe.
Ich muss dahin und mich vorher hübsch machen, aber mehr wird nicht verraten. Gut, das waren sie.
Die Emo-Wurschen Veranstaltungstipps.
liebe dieses Jingle. So.
In Kooperation mit Jessica.
Und Jerome. Ja.
Gut, und ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Wir sind schon ein bisschen drüber sogar, 5 Minuten drüber. Und Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte, bitte gerne weiter. Und natürlich könnt ihr auch auf YouTube unsere Gesichter sehen während der Aufzeichnung. Auch das ist möglich. Einfach nach e-Motion suchen auf YouTube und da seht ihr uns dann, wenn ihr das wollt. Das war's für heute. Dankeschön, Jessica. Dankeschön, Wolfgang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.